gläubige Freundin, Freund. Du sagte vielleicht, ja, aber sie oder er ist so süß und so lieb und das kommt schon in Ordnung, kommt schon gut, sagen sie schützen dann, es kommt meistens nicht gut. Und wenn das mal ist, du denkst, hey, als junge Frau, die junge Mann interessiert mich und so weiter, oder hat Interesse an mir, nehme ihn mit in die Gemeinde und lass ihn mal, lass die Männer mal mit ihm sprechen über seine Seele. Und andersrum gilt das Gleiche. Und wenn das dann nicht klar ist, dass diese Person wirklich vom Herzen sich bekehrt und Jesus nachfolgen möchte, ist mein Rat, Hände weg. Mit solchen Sachen aus der künftigen Ehepartner kann man nicht vor sich genug sein. Es sind so viele Leute, die gut angefangen haben und dann kommen immer ein paar Prüfungen auf den Weg. Die erste Prüfung ist offen, man ist errettet, das Punkt von pfingstcharismatische Gemeinde, das ist eine Standardsache. Da kann man relativ schnell auch vom rechten zum falschen Weg kommen, dann auf eine falsche Lehre kommen. Nochmals, es gibt viele Liebe von Neugeborenen, pfingstcharismatische Geschwister, das ist die Frage nicht, es geht mir um die Lehre. Die Lehre ist nicht richtig, es sind unbiblische Lehre, die verbunden ist mit dem Wort Falschstein. Zweitens, das Punkt von der Bibel ist sehr, sehr wichtig. Halte fast an die Heilige Schrift, das ist so wichtig, es ist das Buch mit Gottes Atem und darum steht so zuerst unter Gottes Autorität. Und drittens, wirst du oft geprüft bezüglich zukünftiger Ehepartner. Und der Herr erlaubt das, dass du dann Kontakt mit jemandem, von dem du denkst, na, die ist vielleicht christlich, aber nicht bibelgläubig. Oder ungläubig, aber will echt nicht Jesus, will ich kennenlernen. Dann ist die Frage, was ist wichtiger, Jesus Christus oder was er sagt in seinem Wort bezüglich Ehepartner? Oder gehst du dein Fleisch, deine Gefühle hinterher? Das ist die Sache. Und du sollst geprüft werden. Und einige von euch, die sagen vielleicht, naja, wir waren beide ungläubig, sind verheiratet, nun sind wir beide gläubig, es ist schon gut gegangen, das ist wunderbar. Aber das heißt nicht, dass es auch für deine Kinder so sein soll. Das heißt, du hast als Eltern eine große Verantwortung, um auch deinen Kindern ein biblisches Prinzip weiterzugeben, von wie sie ihre zukünftigen Ehepartner kennenlernen können nach der Schrift und nicht nach, wie es bei dir zufälligerweise vielleicht gut ausgegangen ist. Es ist Gnade, das ist nicht nach einem biblischen Prinzip. Das erste Punkt ist hier in 2. Korinther 6. Was hat die Gerechtigkeit für genießen mit der Ungerechtigkeit? Oder das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Du kannst nicht Gemeinschaft haben, geistig gesprochen, als gläubiger Mann mit einer ungläubigen Frau, so gläubige Frau mit einer ungläubigen Frau. Das geht nicht. Da ist keine geistige Atmosphäre. Der Geist von der einen ist tot, der andere ist lebendig. Und du willst über geistliche Dinge sprechen, das geht nicht. Und einige von euch singen noch von, ja, das will ich noch mal selber ausprobieren, was sagst du? Nein, das sagt die Bibel. Und der Gott, der dieses Buch geschrieben hat, sagt auch, weiß auch, wie es mit Adam und Eva war, wie es falsch gegangen ist und was er nun von dir erwartet, um ohne große Probleme eine gute Ehe, er möchte gerne, dass du einen guten Ehepartner bekommst. Und dann sollst du die Prinzipien nach der Schrift versuchen zu befolgen. Zweitens, nicht nur errettet, aber auch bibelgläubig, das heißt, deine zukünftige Ehepartner soll versuchen, die Heilige Schrift als absolute Autorität zu haben. Über die eigenen Gefühle, über das eigene Fleisch, über die eigenen Eltern. Das ist bibelgläubig, dass man die Schrift, dass Gott die erste Stelle hat und danach kommen Eltern, Ehemann, Ehefrau, Kinder und Freunde. Darin sollst du geprüft werden. Weil ab und zu musst du Entscheidungen nehmen in der Nachfolge Christi, die gegen die Interesse oder die Wünsche deiner Eltern gehen. Oder von deinen Ehemann oder Ehefrau gehen. Ja, Ehemann will zum Beispiel, ich will so weit gehen körperlich. Und die Frau sagt, nein, will ich nicht, weil die Bibel sagt. Da musst du ganz klar eine Grenze ziehen. Wie du die Beziehung anfängst, ist sehr wichtig. Im Allgemeinen, wenn eine Beziehung gut anfängt, mit dem Herrn im Zentrum, und man hat bestimmte Grenze, und man hält, möchte von beiden Seiten halten, ist die Chance sehr groß, dass eine Ehe gut ausgeht. Heute ist meistens die Ehe geht von schlecht an und deswegen sehen die viele führen zu einer getrennten Beziehung nach 5 oder 10 Jahren. Na, wenn du sagst, das will ich nicht, dann ist das Sache, um gut anzufangen mit dem Herrn. Jesus ist natürlich das beste Beispiel. Er heißt gekommen, ist gestorben, hat alles gegeben, einen Brautschatz bezahlt, sein Blut bezahlt, er hat sie bis in den Tod geliebt. Er ist auferstanden. Wir sind alle, die von neu geboren sind, verlobt mit ihm, als Braut mit zukünftigen Bräutigam. Und er möchte, dass wir rein bleiben.
Es gefällt der Herr nicht, dass wir als christliche Gemeinde unrein uns mit der Welt verschmutzen. Beste Beispiel ist, erstmal in 2. Korinther, gehen wir ein bisschen weiter nach 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Dann sehen wir da das Beispiel von der Gemeinde, die eine reine Jungfrau erwähnt wird. 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut, einem Mann, dass ich einer reinen Jungfrau Christo zubrächte. Mit anderen Worten, die Gemeinde ist als eine reine Jungfrau dargestellt, die eigentlich Paulus, in diesem Fall die Gemeinde in Korinth, Jesus zubringen möchte. Und was tut der Feind? Er ist der Verführer. Er versucht, eine reine Jungfrau zu verführen. Vers 3. Ich fürchte aber, dass nicht wie die Schlange, der Teufel, Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Anfälligkeit in Christo. Und was bedeutet das dann? Vers 4. Wenn eine Person ein anderes Evangelium predigt, einen anderen Geist weitergibt, einen anderen Jesus predigt, na, dann verdrückt ihr es billig, das sagen sie, aber keinen Unterschied. Das heißt, es ist wie eine Jungfrau, die weiß, sie ist verlobt mit ihrem Traumprinz, da kommt ein anderer Mann und dann denkt sie, oh ja, interessant, und hat alle Zeit für den anderen Mann. Und der andere Mann will einfach die Frau verführen, das ist nicht richtig. Und das ist eigentlich, was die Welt tut mit einer Gemeinde und verbunden mit Rom. Offenbarung 17, kommen wir nach Offenbarung 17, dann sehen wir ein System, was die Bibel beschreibt als eine Hure. Und das ist ein kirchliches System, das ist ein Geheimnis, Vers 5, unbekannt im Alten Testament. Das heißt, es kann nicht Rom oder Babylon sein, es ist ein Geheimnis, offenbart im Neuen Testament, Vers 5 von Offenbarung 17. An ihrer Stirn geschrieben, den Namen, das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Uhrerei und alle Gräuel auf Erde. Und diese Frau, das ist ein Weib, kein Jungfrau, ein Weib, Vers 6, ist trunken von dem Blut der Heiligen und trunken von dem Blut der Zeugen Jesu, von Trübsalheiligen, aber auch von Christen und von Juden. Und das versteht Johannes nicht. Wie kann ein christliches System absichtlich bibeltreu Christen und Juden bis in den Tod verfolgen? Na, das kannst du ganz klar sehen. Beste Beispiel, hier in Deutschland, hier in München, zwischen 33 und 45, hat Pacelli, die hier in München stationiert waren, 1933, als Vertreter von der Vatikanstaat, mit Hitler, mit Nazi-Deutschland, ein Konkordat gemacht, was bis anno 2024 in Kraft ist, das heißt Roma-Tassage über die Ausbildung, öffentliche Ausbildung von Grundschule bis Universität. Und sie sind von großen Teilen, nicht überall, aber von großer Steuer befreit. Und das ist ein Konkordat. Und am Moment, dass Hitler seine teuflische Sache getan hat, hat es den Segen von Rom und Vatikan gehabt. Und wurden mehr als 6 Millionen Juden in das katholische Polen vom katholischen Kommandant abgeschlachtet. Und keiner von diesen Kommandanten, nicht mal einer der Top-Nazis, exkommuniziert, auch Adolf Hitler nicht. Er hat nur das getan, wie er sagte, in 1942 hat er gesagt, ich tue nur das, was in Praxis führe ich aus, was die katholische Kirche schon 1000 Jahre hat gelehrt. Im Beisein von einer Menge Bischof und Kardinalen und keiner von diesen hochplatzierten Leuten aus der Hierarchie des Vatikans hat ihm widersprochen. Und das ist die Wahrheit, bis heute. Einige von euch kommen aus Serbien. Vatikanische Holocaust in Serbien. 1,2, 3 Millionen Serben abgeschlachtet. Wird niemals erwähnt in der Geschichte. Einige von euch haben Geschichte, glaube ich, fürs Abitur. Wird niemals erwähnt in den Geschichtsbüchern hier in Deutschland. Das ist die Macht von Rom. Die Macht von das Rom, die Jesuiten, euren Unterricht bis aus heute anno 2024 prägen. Das heißt, dieses System hat für die Ökumene, wie Orthodoxe und Protestanten, und die Allianz, wo Freikirche, immer versuchen sie, diese unter sich zu beziehen und dann zu infiltrieren mit falschen Bibeln und ihrer Lehre. Davon soll man wegbleiben. Darum ist eine unabhängige Gemeinde sehr wichtig. Und das heißt, wenn du Leute hast, die zum Glauben kommen möchten, bringen sie zu einer unabhängigen Ortsgemeinde, wo die Heilige Schrift die Autorität ist. Und da sollen sie das Evangelium hören und wenn möglich auch in einer Gemeinde mitmachen. Dann praktisch, Mann und Frau sollen rein bleiben vor der Ehe, absolut wichtig. Rolle des Vaters ist sehr wichtig. Er gibt seine Tochter weg. Und ein junger Mann muss nicht vergessen, dass die junge Dame ihm nicht gehört, bis sie verheiratet sind. Dann im Alten Testament möchte ich ein Vers lesen in Sprüche 31. Das Kapitel über eine ideale Frau, Ehefrau, Mutter, Hausfrau, wie du es auch nennst. Sprüche 31, Vers 10. wenn ein tugendsam Weib bescheret ist, die ist viel edler denn die köstlichsten Perlen. Das heißt, im Moment, dass du eine tugendsame Frau mit Tugend, mit innerlichem Charakter, mit einem Verlangen, um Jesus nachzufolgen, ein Verlangen, um Jesus an der ersten Stelle zu haben, so eine Frau ist viel edler, viel kostbarer, dann Perlen, Diamanten, Gold, was auch, das ist nichts mit zu vergleichen. Wenn es umdreht, du siehst oft in der Welt, die Jungs, die sind dann irgendwo, haben Status oder sind berühmt irgendwo, haben dann ein schönes Mädel und das dauert dann meistens, ja, maximal 5 Jahre, bis sie entweder einen Pass haben oder ein Kind haben, dann trennen sie sich und dann können sie die Hälfte von ihr Vermögen, wenn sie so dumm gewesen sind, um in Gemeinschaft von Güter zu heiraten, abgeben an ihren Traumfrau. Das geht meistens so. Und pro Punkt ist, eine gute Frau, die ist viel mehr wert als was für Schatz, köstlicher Schatz dann auch, das ist nämlich, die ist ein Segen für die Seele eines Mannes und das wird zurückgesehen in die Familie und die Kinder. Wir haben das Punkt vom Brautschatz, glaube ich, letztes Mal besprochen. Ein Brautschatz ist an sich keine schlechte Sache, weil es hindert einen Mann, zu schnell aufzugeben und sich scheinen zu lassen, wie heute in Deutschland. Ich weiß nicht, was die Zahlen offiziell sind, aber ich schätze so 1 auf 3 oder 1 auf 2 Ehe innerhalb von 10, 20 Jahren ist geschieden. Und die meisten lassen sich nicht mal heiraten, die trauen, die walken zusammen und wenn es nicht geht, dann ist eigentlich auch eine Art von Scheidung, ja. Also die Zahlen liegen noch viel höher als nur 1 auf 2. Im Alten Testament war ein Brautschatz oder ein Schutz für die Frau von der Familie aus. Und natürlich, ein Vater ist dann auch sehr vorsichtig, bezüglich welchen Mann akzeptiert als Bräutigam für seine Tochter. Das wird ganz kritisch beobachtet. Und nochmals, in der Bibel sind Eltern immer bezogen in der Wahl von der Ehe, Frau, Ehemann. Und das ist nicht ein A und O im Neuen Testament, das ist nicht so, aber ab und zu kann das schon eine Hilfe sein. Sicher, wenn die Eltern von neuem geboren oder bibeltreu sind, ist das sehr wichtig. Wenn ein Mann eine Frau vor der Ehe nicht schon behandelt, als ob sie für ihn etwas Wertvolles ist, siehst du oft, dass diese Einstellung auch von ihm in die Ehe mitgenommen wird. Oder manche sagen, wie ein Mann seine Mutter behandelt, ist ein bisschen ähnlich, wie er in der Zukunft seine Ehefrau behandelt. Wenn du eine Beziehung anfängst, sollst du auch mal Gedanken machen, wenn es kommt zur Familie, Familiegründung, Kinder. Das sind auch Dinge, wenn man klar ist, dann möchte man heiraten, die man miteinander besprechen kann, worüber man miteinander beten kann. Nochmals, ein Ehemann und Ehefrau oder zukünftige Ehemann und Ehefrau sind ein sichtbares Zeugnis von Jesus Christus und seiner Braut, die Gemeinde. Und ich sage oft, oft ist das beste Ort, um Leute zu gewinnen, die eigene Familie. Wenn die Familie einigermaßen gut funktioniert, dann ist das unbewusst für Ungläubige Ehemann-Ehefrau-Beziehung, Bild von Christus und der Gemeinde. Nicht, dass wir das ja, vielleicht so bezeugt sind oder bewusst sind, aber das ist, was die Bibel sagt. Adam und Eva waren ein Bild von Christus und der Gemeinde. Na, die moderne Dating, Verabredungsgebräuche sind im Allgemeinen nicht biblisch, sehr unbiblisch, von Blind Dating zu alles andere Mögliche. Und Teenager brauchen im Allgemeinen sicher keine Hilfe, um Interesse am anderen Geschlecht zu entwickeln. Das habe ich noch nie gesehen, in keinem Land, wo ich gewesen bin, dass ein Teenager da eine Hilfe für braucht. Es ist gesund und gewünscht, dass Mutter und Vater mit jüngere Geschwister, jüngere Männer und Frauen sprechen, beten, wenn es kommt zu einem Ehepartner. Also ganz praktisch, ich bete vor alle von euch, die noch nicht verheiratet sind, dass der Herr euch einen guten Ehemann, Ehefrau vorbereitet. Und du sagst dann natürlich, ja, wo ist er, sie oder die, er dann? Das weiß ich, denke ich, im Allgemeinen auch. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich euch auch nicht gesagt, weil der größte Fehler von einem Pastor ist, dass er in eine Rolle kommt von Verkuppeln. Warum ist es so gefährlich? Wenn es nicht ausgeht, sagen beide Parteien zum Pastor, du bist schuld. Und da werde ich nicht hinkommen. Aber es ist natürlich schon, dass, vor allem muss ich dabei sagen, meine Frau haben das sowieso mehr. Dann kommen wir irgendwo in eine Konferenz und dann sagen wir, hast du gesehen? So, ja, habe ich gesehen. Denkst du nicht, dass das ein Guter sein soll für und dann, oder sie, für ihn? Dann denke ich, denkst du direkt daran, ist unglaublich. Aber irgendwo haben Frauen vielleicht mehr ein Interesse an solche Sachen. Und meine Frau fängt dementsprechend dann an, dass Gottes wieder zu beten für Bruder oder Schwester A und B. Und das ist nichts Falsches daran, dass man füreinander betet darin. Weil es ist wichtig, dass wenn ihr Jesus nachfolgt, ihr überzeugt, dass nicht nur der Herr, aber auch ältere Geschwister für euch beten, weil jeder möchte, dass du einen guten Ehemann, Ehefrau bekommst. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz normale Sache. Und nochmals, nicht, dass ich keinen Rat geben möchte, aber ich möchte als Pastor im Allgemeinen nicht in Sache kommen, dass man in Verkupplungssituationen kommt. Ich habe es auch mal gemeint, vielleicht noch eine andere Seite zu belichten. Du hast auch gemeint, es sind keine bibeltreue Gemeinde. Da ist der Pastor so ungefähr das A und O. Und dann ist es normal, dass ein junger Mann zum Pastor sagt, Pastor, wem denkst du, dass ich heiraten soll? Und dann sagt der Pastor, na, so und so. Und dann geht es zu ihr und sagt, ja, der Pastor hat gesagt, ich soll mit dir heiraten. Das ist natürlich nicht so weise. Oder andersrum. Und ich habe auch Männer gesehen, die missbrauchen das. Die kommen dann zu einer jungen Frau und die sagen dann von, Gott hat mir gesagt, dass du meine Frau sein sollst. Und ich muss so eine Frau gerade sagen, Italienerin, die haben schon ein bisschen Kampfgeist, die haben sich gewöhnt, sich zu verteidigen. Und er hat ihm so ins Gesicht geschaut und gesagt, oh ja, Gott hat mir gesagt, dass du niemals mein Mann sein sollst. Das ist weggelaufen in der Geschichte. Also ab und zu musst du ein bisschen weise sein mit, oder ad rem sein. Aber ja, du hast auch Leute, die die meist geistige Sachen missbrauchen, um als Ehemann eine Frau oder andersrum zu bekommen. Und dann musst du einfach durchschauen. Kommen wir nach 1. Timotheus Kapitel 2 im Neuen Testament. 1. Timotheus Kapitel 2. Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desselben gleichen die Weiber, dass sie in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sie schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichen Gewand, sondern wie sich ziemt den Weibern, die der Gottseligkeit beweisen durch gute Werke. Na, hier ein paar Beispiele. Erstens, wie man als Mann, man muss mit heiligen Händen aufheben. Das ist eigentlich die Idee, ne, das ist der Grund, warum manche man aber so beten oder das tun. Das bedeutet eigentlich, anhand, der hat fünf Finger, fünf ist Zahl des Todes, die meisten aber blutige Hände. Wenn du das tust oder Hände hoch, weißt du, dann sagst du, ich habe kein Böses in Absicht. Oder du machst das, ja, dann kannst du nichts Böses tun, wenn du das tust. Die sind miteinander verbunden, du betest zu Gott. Und das ist eigentlich das Idee, dass die Männer sollen ohne Zorn und Zweifel eine gute Beziehung mit dem Herrn haben und ein Gebetsleben haben, betet ohne Unterlass. Dann, damit verbunden, kommt eine Ermahnung zu den Frauen, dass sie in zierliche Kleider sein mit Scham und Zucht. Das ist, die Augen nach unten, nicht frech nach oben und so weiter. Zucht, ein bisschen Soberkeit. Und nicht das Äußerliche ist das Wichtigste, was du heute siehst. In die Mode, vor allem bei Teenagers heute, die müssen sich schmücken, dass jeden Rundung von Körper sichtbar wird. Oder Gold, Perle, köstliche Wand, alle Markenkleidung muss da gezeigt werden. Ob es nun von Gucci oder von Sportmarken, macht nicht aus. Das ist genau nicht, wie der Herr möchte, dass eine Frau sich kleidet. Warum nicht? Es geht nicht um das Äußerliche, aber um das Herz, das Innerliche. Und es geht hier um gottselige Beweise durch was? Gute Werke. Arbeit, also nicht das französische Modell, aber eine tüchtige deutsche Hausfrau, um es mal schwarz-weiß so zu sagen. Eine Frau soll sich normal bedecken, das heißt nicht mit der Absicht, Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Heute haben wir die Selfie-Gesellschaft, schau mich mal an, jeder muss mich anschauen. Und Facebook macht man immer Bilder von sich selber. Na, Männer, du bist nicht eine Frau, die nur Interesse hat an sich selber. Erst kommt der Herr und danach sollst du und danach sie kommen. Und bei dir soll erst kommen der Herr, danach sie und danach du kommen. Das ist die Reihenfolge. Wenn nur Bilder macht von dir selber, glaube ich nicht, dass das im Allgemeinen die Herzzustand ist, womit man in eine Ehe eingehen soll. Schau mit den Augen nach unten, nicht laut und aggressiv. Heute ist es auch eine Sache, wo meistens die Frau die Initiative in eine Beziehung nehmen. Und das ist nicht, wie die Bibel das sagt. Der Herr Jesus hat Initiative genommen, ist vom Himmel gekommen, hat sich gegeben am Kreuz, um eine Frau zu gewinnen. Das ist das Prinzip. Zucht ist sober, keine Aufmerksamkeit fürs Fleisch suchen. Und das Problem ist, was wir so in den kommenden Monaten haben, wenn es heißes Wetter ist, Temperaturen gehen nach oben. Na, wie mehr nackt, wie cooler es ist. Nein, wie mehr Nacktheit, wie unanständiger es ist. Das passt nicht. Und das ist ein wichtiges Prinzipium. Komm nach Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Dann wird die weltliche Philosophie gegenüber das biblische Prinzipien gestellt. Und du denkst vielleicht, nun ja, aber die Welt tut das, oder ich kenne eine christliche junge Frau, die sich so kleidet und so weiter. Die Frage ist nicht das, die Frage ist, was, wie möchte der Herr, dass du dich als junge Frau kleidet, weil dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und dein Körper gehört der Herr, nicht dir. Du sollst ihm fragen, und es gilt für Männer genau das Gleiche, aber heute ist es heute ein Zeitgeist, wo die Frauen wie mehr nackt, wie mehr zeigen. Das ist einfach, wie es ist. Und das soll nicht besser werden. Kolosser 2,8. Sehe zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Das heißt, die moderne Philosophie, die Weisheit, Liebe zur Weisheit, ist, der Mensch muss zentral stellen. Das heißt, Menschenlehre, der Weltsatzungen, der Mensch ist heute der Maß aller Dinge. Das siehst du überall. Das siehst du in Hollywood, in Musik. Da ist immer eine Person, ein Mensch, ein Band, ein Mann und eine Frau zentral. Das Fleisch muss zentral gestellt werden. Das ist genau nicht, was die Bibel von uns verlangt. Bei der Bibel ist es der Herr Jesus Christus, das Wort Gottes, anderen und du am letzten Ort. Eine Familie soll erst, ein Mann soll beten erst für seine Frau, für seine Kinder und am letzten für sich selber. Und das ist das Prinzip, das wir in der Schrift sehen, was leider heute nach der Weltsatzung umgedreht wird. Wir sind losgekauft von der Welt und Strafe der Sünde und sollen den Herrn als ausgerufene Familie, als mit Jesu Blut gerufene Familie versuchen nachzufolgen. Und die Idee ist nochmals, dass eine Familie nicht nach der Philosophie der Welt, nach der Menschenlehre der Weltsatzungen geht, aber nach den Prinzipien des Herrn Jesus Christus. Und oft heißt das auch, dass du dann deine weltliche christliche Freunde und deine weltliche Freunde verlierst. Stärker noch, du musst echt nicht so viel tun, um sie zu verlieren. Wenn du anfängst für sie zu beten, jeden Tag, und die Chance hat, eins auf eins zu zeugen, sollst du von selber sehen, die meisten rufen dich nicht mehr an, um alle weltlichen Blödsinn oder weltlichen Blödsinn zu hören oder zu tun. Das geht von selber weg. Und dann sagen sie nach einiger Zeit, du hast dich so verändert. Es ist kein Spaß mehr mit dir. Bist du seriös geworden? Du kannst nur über diesen Jesus reden. Mach nicht Sorgen um dich. Und so fängst du an. Dann denkst du, endlich bin ich zur Vernunft gekommen, habe ich Frieden mit Gott, habe mein Leben in Ordnung, und dann bin ich durchgeknallt in den Augen von weltlichen Christen und der Welt. Und das musst du nochmal anstecken. Das gehört, und der Schmach hat Jesu, wenn du dann außerhalb des Lagers gehst, dann hörst du Leute, die du wirklich hochacht oder beste Freunde, solche Dinge über dich sagen, direkt oder indirekt, und das schmerzt. Und dann sagt der Herr, genau, was ist es für mich gewesen, wenn ich für dich im Kreuz gegangen bin? War das Schmerz? Ja, sicher. Für ihn? Ja. Warum hat er das gemacht? Aus Liebe. Können wir ein bisschen einstecken? Für ihn. Und das gehört dazu. Praktisch, wir sollen deswegen nicht erlauben, dass unsere Kinder nach den gleichen Bräuchen der Welt einen Ehepartner suchen. Wir haben das vielleicht aus Ungläubige damals falsch getan, aber das heißt nicht, dass wir unsere Kinder das Gleiche so, lass es mal gehen, erlauben. Das wäre nicht weise sein. Wir möchten, dass sie einen besseren Anfang haben, als dass wir als Männer, Frauen selber gehabt haben, wenn wir in ungläubiger Zustand waren. Ab und zu musste Jugendliche auch warnen, einfach eins auf eins zusammensetzen und sagen, weißt du was, ich mache mir Sorgen, weil das und das ist nicht richtig. Du bist falsch unterwegs, und wenn du weiterziehst, dann gehst du dorthin. Einfach, ich weiß noch gut, wird immer geschätzt, wenn ich noch ungläubig war, dann, ich war in Fußballmannschaft und war einen Trainer gehabt, und der war ein guter Fußballer, war Amateurmeister von Niederlande gewesen in seiner Zeit, und hat ab und zu gesagt, Ruf, komm hier, ich mache mir Sorgen, weil das und das ist nicht gut, und das sollst du ändern, so und so und so. Und zurückschauen, hat er immer recht gehabt. Und ich habe dann gehört und hat mir einen besseren Fußballer gemacht. Er hat die Mühe genommen, um mich zu warnen und zu sagen, das und das sollst du tun und das sollst du lassen. Ob es nur ein Ausgang war oder andere Dinge war, hat er immer recht gehabt. Und das ist wichtig, dass Ältere die Mühe nehmen, an Jüngere zu warnen. Warum? Weil Der Trainer hat was in mir gesehen als Spieler. Aber wenn dein Vater, deine Mutter oder dein Pastor nicht die Mühe nimmt, um dich, wie hier, zu sagen, pass auf für das, tu das nicht. Weil einige von uns haben die Erfahrung, wie es nicht funktioniert. Und die müssen das ernten. Und das möchten wir nicht, dass ihr das selber erfahrt. Und dann sagen, pass auf, du kannst es besser so und so, nach diesen Prinzipien. Wenn er dann nicht hören will und ein, zwei Warnungen bekommt, ja, dann musst du selber das mal erfahren. Dass Sünde immer unangenehm ist zu ernten. Und die meisten haben genügend Sünde geerntet in ihrem Leben, um zu sagen, wir wollen nicht, dass nächste Generation den gleichen Blödsinn wie wir machen. Das tönt cool, aber schlussendlich müssen wir das alles ernten, bis manchmal Jahrzehnte später. Oder in eigenen Kindern. In der Tradition heute steht die Frau zentral. Gott und die Bibel und Jesus Christus sind vollkommen weg in die Idee, wie die Medien heute zeigen, wie ein Mann und Frau sich finden. Kein Gebet, kein Gott, kein Jesus Christus, kein Bibel, nichts mehr. Das heißt, du musst aufpassen, weil unbewusst, wie die ganze jugendliche Gedanke beeinflusst von, wie die Medien zeigen, wie du deinen Traumfrau und Traumprinz findest. Wir sind in einer Heidengesellschaft heute, nicht einer christlichen, nicht einer postmodernen, eine Heidengesellschaft. Jeder tut, was recht ist, in eigenen Augen, jeder folgt seinem Fleisch nach. Wieso nicht? Es ist doch okay. Und so wird dann gedacht und nicht, was sagt die Schrift darüber. In 2. Korinther, Kapitel 10, lesen wir in Vers 3, 2. Korinther 10, von Vers 3 ab. Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, wir wollen Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zu zerstören die Befestigungen, damit wir zerstören die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebt, wider die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi und sind bereit zu rächen alle Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Was heißt, es ist ein Kampf, eine Ritterschaft, nicht fleischlich ist, aber geistlich ist. Und nochmals, du brauchst keinen Jugendlichen zu unterstützen, wie er sein Fleisch nachfolgen soll. Echt nicht. Du musst den Jugendlichen warnen, ab und zu sein Fleisch zu kreuzigen, sich selbst zu verleugnen, zu warten, was das Fleisch hasset. Weil das sind die Kennzeichen von einem bibeltreuen Christ, die immer von Gott gesegnet und belohnt werden. Nochmals, der Feind versucht, in deine Gedanken reinzukommen mit weltlichen Prinzipien. Und die Waffenrüstung, die du hast, ist geistig. Das heißt, das Wort Gottes nehmen, das Gebet nehmen. Nochmals, wichtigste als junger Mann, junge Frau, deine persönliche Beziehung, nicht mit deinem Handy, nicht mit deinem Bildschirm oder Laptop, aber mit diesem Buch, mit der Heiligen Schrift. Das schützt dich in jeder Hinsicht. Wenn du denkst, muss nicht so ernst, ich kann mehr Zeit mit meinem Bildschirm als mit der Bibel nehmen, dann musst du auch die Folge davon unter Augen sehen. Hollywood ist nicht anders als ein Jesuitentheater. Jesuiten haben das Theater bedacht nach dem Ministerium von Propaganda, das Wort Propaganda kommt von der Gegenreformation der Jesuiten, und haben ein Theater bedacht mit der Absicht, um die Protestanten zurückzugewinnen zu Rom. Das war der Grund von Theater. Und das Theater ist seit Jahren 20 vollkommen unter Einfluss von der Mafia und der Jesuiten 100%. Und die letzten 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat das für einen großen Teil unseren Gedanken beeinflusst. Stärker noch, für einen großen Teil beeinflusst, wie wir Geschichte sehen. Das ist sehr tragisch. Und nochmals, Geschichte und die Schrift sind die Leitfaden darin. Du siehst da in dieser Sache Gleichberechtigung von sechs perverse Leute. Euthanasie ist normal, Abtreibung ist normal. Kinder sind am Fluch statt an Segen. Maximal ein oder zwei Kinder, das reicht das. Kinder brauchen viele Freunde zu haben, auch so eine Geschichte. Du musst heiraten. Du bist 18, 19, was, hast du noch keinen Freund? Von hinten? Was ist los mit dir? Der Druck von außen, die kann für alle Verdienste sehr groß werden. Letzte Jahre, dank unserer Selfie-Gesellschaft, sind Kinder viel egoistischer geworden. Aber dann sagen sie auch noch, ja, wir müssen unsere soziale Fähigkeit entwickeln. Ja, wie ist das möglich mit 7-8 Stunden pro Tag hinter einem Bildschirm? Früher hat die Bibel einen relativ großen Einfluss in der Gesellschaft. Jetzt hat sie kaum Einfluss in eine christliche Gemeinde. Die meisten, wir haben immer eine Lehrstunde, wie ihr weißt, und eine Predigtstunde, noch eine Gebetsstunde, Lehrstunde und so weiter. Andere können auch Fernstudium machen, wenn ihr wollt. Das ist, finde ich, normal. Aber die meisten Gemeinden ist das sehr abnormal. Die meisten Freikirche haben sie kaum Kenntnis von der Heiligen Schrift. Sagen noch, sie haben keine Ahnung, welche von den Dutzenden Bibeln ist überhaupt die Heilige Schrift. Das ist ein wahnsinniger Mangel an Kenntnis. Mein Volk geht zugrunde durch Mangel an Kenntnis, sagt Hosea 4. Und das ist echt ein Problem. Je mehr Kenntnis du von der Schrift hast, je mehr du keine Ausrede hast zu tun, was du willst, und du weißt immer, Gott fragt von mir das oder das, so soll ich es nicht tun. Die Welt nützt die weltliche Philosophien, um an Christ gefangen zu nehmen in seine Gedanken. Man muss die Bibel wegtun, um frei zu sein. Wahre Freiheit ist, die Bibel an der Seite schieben. Das Allgemeine, das Adagium von den letzten 200 Jahren gewesen in Deutschland. Bibel weg, tu was du willst. Na, was haben wir? Zwei Weltkriege und eine Gesellschaft, die gefangen ist durch einfach Sünde. Und denkt, mit Faustung können wir wegkommen. Nein, du kannst niemals mit Unrecht wegkommen. Evolution wird als Gesetz unterrichtet. Sexausbildung in der Schule. In der Schweiz ist nun ein Kind ist ein sexuelles Wesen. Und es wird in Deutschland auch, glaube ich, so unterrichtet, von Grundschule ab. Absolut pervers und wahnsinnig. Typisch, vergiss das niemals, seit 1933 haben die Jesuiten das Sagen in der Ausbildung in Deutschland. Inklusive das Verbot für Homeschooling ist in Deutschland durchgeführt durch die Jesuiten. Darum gehen ja jedes Jahr hunderte Familien nach Österreich, um Homeschooling zu geben. Die wollen nicht, dass ihre Kinder pervertieren durch diese öffentliche Schulausbildung. Die Richtlinien des Heiligen Schrift tragen immer Frucht. Wenn ich in meiner Garten arbeite und das bearbeite und Boden bearbeite, Humus darin tue, Unkraut jäht, wegtun und so weiter, einfach zu pflanzen, da kommt nach einiger Zeit, kommt da was Früchte oder Gemüse, kommt nach oben. Wenn du die Zeit nimmst, deine Kinder zu beten, sie Unterricht zu geben, ein gutes Beispiel zu sein, dann sollst du auch in der Zeit darin ernten. Das kann nicht anders. Die Welt zeigt uns, wie denkt, muss uns beibringen, wie die Teenies sich müssen vorbereiten auf eine Ehe. Also eigentlich das nicht vorbereiten müssen in eine Ehe. Und lassen wir noch ein paar Prinzipien im Alten Testament anschauen, um abzuschließen. In 2. Mose, Kapitel 22, wird etwas gesagt bezüglich des der Einfluss der Vater vom Braut. 2. Mose 22, Vers 16. Nochmals, es sind Prinzipien, es sind nicht Gesetze, die wir auch so anwenden müssen, weil es ist nochmals geschrieben für Juden und im Alten Bund. Es sind Prinzipien. 2. Mose 22, Vers 16. Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht vertraut ist und beschläft sie, der soll ihr geben ihre Morgengabe, das ist ein anderes Wort für Brautschatz, und sie zum Weibe haben. Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld darlegen, wie viel eine Jungfrau zur Morgengabe gebührt. Mit anderen Worten, wenn ihr zusammengekommen seid, war das Prinzip im Alten Testament, noch nicht im Neuen Alten Testament, intimes Kontakt gehabt, dann muss der Ehemann, also der Mann, einen Brautschatz zahlen, für was der Vater vom Mädchen auch gesagt hat. Aber wenn der Vater gesagt hat, bekommst du nicht, dann muss noch jemand einen Brautschatz zahlen. Das ist wie wichtig das Prinzip hier ist von körperliche Zusammenkommen. Bei dem Vater ist das Prinzip entscheidet, was das Mädchen, seine Tochter, für Ehemann bekommt. Und dann denke ich natürlich, ja, das ist ein bisschen, das kannst du nicht mehr so durchführen, ich sage das auch nicht. Aber ich gebe ein Beispiel. Jahren her waren da ein paar amerikanische Frauen, Schwestern, Christen, die haben Indien besucht und da die indische Schwestern besucht. Und die indische, die Frauen, die sagen dann zu den amerikanischen Frauen, naja, waren die Frauen dann, ja, was macht denn in Indien so für eure Männer? Na, sagen sie ja. Wenn wir Gäste haben, dann bedienen wir unseren Mann und de andere männliche Gäste und so weiter. Und wir stehen da und essen nicht. Wir warten, bis alles fertig ist. Was übrig ist, das essen wir separat. Das ist eine Ehre für unseren Mann und die männlichen Gäste, die da sind. Sagen die Frauen, so, also nicht wahr. War so eine altmodische Geschichte. Ja. Und sagte die ganze Frau, was macht ihr dann noch mehr so für eure Männer? Na, sagt die indische Frau. Wenn wir aufstehen, das Erste, was wir tun, ist die Füße unserer Männer waschen. Ah, sagen die amerikanische Frau, es kann doch nicht wahr sein. Ja, das war noch vor Christuszeit. Das machen wir sicher niemals. Hast du mal die Füße gerochen von meinem Mann? Und so ging es weiter. Na, sagen nach einer Zeit die indische Frau, ja, war auch mal eine Frage. Ja, was tut, wie ist eure, die Scheidungsrate bei euch in Amerika? Sagt, ja, 1 auf 2, 50% ist geschieden innerhalb von 10, 15 Jahren. Ja, bei uns gibt es kaum Scheidungen, sagen die Frauen. Danke sehr. Und geht weiter. Und ich sage nicht, dass du die Füße deines Mannes musst waschen. Versteht man? So will ich nicht sagen. Aber das Prinzip ist, eine gesunde Ehrfurcht ist eine Basis, eine Grundlage, die oft fehlt heute in die moderne, verbesserte Ehe. In 5. Mose 22 lesen wir in Vers 13, 5. Mose 22, Vers 13, das sind die Gesetze wegen der Sünde der Unkeuschheit. Und nochmals, wir haben, wenn es ein Wort ist, woran wir unsere Gesellschaft kennzeichnen können, ist es Unkeuschheit, Unheiligkeit, Unreine. Das ist unsere Gesellschaft. Und wenn man mit einem Moslem spricht oder einem chinesischen Kommunist spricht, dann sagen sie, ja, das ist ein Kennzeichen von eurer verdorbenen Gesellschaft. So schauen sie unsere christliche Gesellschaft an. Das ist nicht christlich, das ist heidnisch. Das ist römisch, römisch-katholisch. 5. Mose 22, 13. Wenn jemand ein Weib nimmt und wird ihm gramm, wenn er sie beschlafen hat und legt ihr was Schändliches auf und bringt ein böses Geschrei über sie aus und spricht, das Weib habe ich genommen und da ich mich zu ihr tat, fand ich sie nicht Jungfrau, so sollen der Vater und Mutter der Dirne sie nehmen und vor die Ältesten der Stadt in dem Tor hervorbringen, die Dirne Jungfrauschaft. Und der Dirnevater soll zu den Ältesten sagen, ich habe diesen Mann meiner Tochter zu Weibe gegeben, nun ist er ihr gramm worden. Und legt ein schändlich Ding auf sie und spricht, ich habe deine Tochter nicht Jungfrau gefunden. Hier ist die Jungfrauschaft meiner Tochter und sollen die Kleider von den Ältesten der Stadt ausbreiten. So sollen die Ältesten der Stadt den Mann nehmen und züchtigen und um 100 Säckel Silbers büßen und dieselben der Dirne Vater geben, darum, dass er eine Jungfrau in Israel berüchtigt hat und soll sie zum Weibe nehmen, dass er sie sein Leben lang nicht lassen möge. So, keine Scheidung. Ist aber die Wahrheit, dass die Diener nicht die Jungfrau funden, so soll man sie heraus vor die Tür ihres Vaters führen und die Leuchte der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, darum, dass sie eine Torheit in Israel begangen hat und ihres Vaters Hause gehurt hat und sollst das Böse von dir tun. Wenn jemand erfunden wird, der bei einem Weib schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und das Weib, bei der er geschlafen hat und sollst das Böse von Israel tun. Das war eigentlich, was David hat verdient mit Bathsheba, sollten beide eigentlich gesteinigt werden. Nun nochmals, verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, dass wir das anwenden. Das sind Sachen, die die Moslime leider tun und so weiter. Verstehe mich nicht falsch. Aber das Prinzip bleibt, dass du Geld zahlen musst, wenn ein Mann ein böses Gerücht über eine Frau hat gebracht. Das zeigt nochmals die Wichtigkeit bezüglich der Ehre einer Jungfrau in Israel. Und wenn der Herr dich eine junge Frau, eine Jungfrau zuvertraut, sollst du wachen, dass du als Jungfrau in die Ehe gehst und indirekt bist du als Vater, Mutter auch dahin für einen großen Teil verantwortlich, solange sie 18 ist, bei dir zu Hause wohnt natürlich. Dann in 1. Mose 24. Dann haben wir, ich glaube, letztes Mal haben wir da auch ein bisschen über gesprochen, die schöne romantische Geschichte von wie Isaac und Rebekka zueinander geführt werden durch Eliezer, der Knecht des Herrn, die dann nicht mit Namen wird erwähnt in 1. Mose 24, wie ein Bild des Heiligen Geistes, der auch keinen Namen hat, er ist einfach die Heilige Geist. Und eigentlich praktisch, wenn du betest und Jesus nachfolgt, bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist eine Frau für dich als junger Mann oder einen jungen Mann für dich als junge Frau bereitet. Und lasst euch einfach von ihm zusammenführen, wie Eliezer, Rebekka und Isaac zusammengeführt hat. Das ist eigentlich das wichtigste Prinzip. In 1. Mose 24 lesen wir in Vers 51, da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zeug hin, er sagt Laban zu der Eliezer, dass sie deines Herrn Sohnes Weib sei, wie der Herr geredet hat. Da diese Worte hörte Abrahams Knecht, bückte er sich dem Herrn zu der Erde. Und zog hervor silberne und güldene Kleinod und Kleider und gab sie Rebekka, aber ihrem Bruder und der Mutter gab ihr Würze. Und da ist danach eine Gemeinschaftsmahlzeit in Vers 54. Und dann Vers 58 ist dann die Frage, Rebekka, bist du bereit mit diesem fremden Mann zu gehen, Bild des Heiligen Geistes? Und dann ist die Frage, das ist die Frage, die heute noch erwähnt wird, bevor du getraut wirst, willst du mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm. Ja, das ist schlussendlich die Frage, wenn du betest und der Herr bereitet dich eine Ehefrau vor, dann ist der Heilige Geist, der das in deinem Herzen ganz klar macht, in seinem Herzen, in der Familie, Gemeinde, Pastor und so weiter, es stimmt alles. Das ist das Beste, was du dich wünschen kannst. Wenn der Herr durch sein Wort und sein Geist das alles bestätigt hat. Damit verbunden, damals, Männer könnt ihr froh sein, musst ihr auch noch einen Brautschatz geben. Ja, und das waren nicht nur ein paar tausend Euro. Das ging mehr in den Zehntausenden. Wie mehr eine Frau wert ist, wie höher die Brautschatz sein soll. Und das ist ein Bild von Herrn Jesus und die Gemeinde. Jesus hat sein Blut gegeben, um ein Braut für die Ewigkeit zu kaufen, sie zu erlösen. Und der Heilige Geist sagt dann, dich willst du mit diesem Mann ziehen. Ja, haben wir alle gesagt, wir als Ungläubige sagen ja, das Angebot Gottes in Jesus Christus. Wir möchten diesen Mann Jesus nicht nur aufnehmen als Retter, aber ihm auch nachfolgen. Das sind eigentlich Christen, Jünger, Nachfolger Jesu Christi. Und wenn du als Ehemann ja sagst zu diesem Ruf, heißt das, dass du Frau und Kinder in die Nachfolge auch mitnimmst. Es ist nicht, dass du sagst, okay, Gott führt eine gute Ehefrau zu mir oder Ehemann zu mir, aber bist du dann auch eigentlich zusammen Jesus nachfolgen? Das ist heute eine Sache, die nicht mehr so selbstverständlich ist, aber eine beste Sache, die es gibt in diesem Leben. Das Beste, was du tun kannst, ist zusammen als Ehemann, Ehefrau oder zukünftige Ehefrau, beten zu sagen, Herr, nimm unser Leben, hier sind wir und nütze uns zu deiner Ehre. Und dein Leben in Dienst des Herrn zu stellen, das ist das allerbeste, was du tun kannst. Deine Frau und deine Kinder, nimm sie mit. Du kennst vielleicht das Buch von John Bunyan, die Pilgerreise. Falls nicht, kannst du es mal downloaden oder kaufen. Es ist das meist übersetzte Buch nach der Bibel, gedruckte Buch nach der Bibel von einem Baptistenprediger, geschrieben, die 12 Jahre in Gefängnis gehen musste im 17. Jahrhundert, wenn ein katholischer König von England ihm verboten hat, als Baptistenprediger ins Freie zu predigen. Und er hatte gesagt, wenn du predigst weiter, dann gehst du ins Gefängnis. Oh, du stoppst mit Predigen und dann kannst du deine Frau und 10, 12 Kinder sorgen. Er hat gesagt, Gott will, dass ich predige und Gott sorgt schon für meine Frau und Kinder. Dann war das 10, 12 Jahre im Gefängnis. Die Gemeinde hat für seine Kinder gesorgt. Aber es ist natürlich nicht einfach, um ohne Papi oder Ehemann für die Familie aufzuwachsen. Und er hat sehr viele Bücher geschrieben, unter anderem im Gefängnis die Pilgerreise. Von einem Mann, der zum Glauben kommt und fängt an, Jesus nachzufolgen. Er hat allerlei Gefahren und Trübsal und so weiter. Kommt schlussendlich in Neu-Jerusalem an. Und später schreibt er die Christine-Reise, dass schlussendlich die Frau und die Kinder auch die Reise machen, wie ihr Vater und Ehemann das gemacht hat. Aber eigentlich soll man zusammengehen. Wenn man zusammenkommt als nicht Verheiratete, bitte den Herrn, Herr, wir möchten auch zusammen dich dienen mit unseren Kindern, um dir nachzufolgen als Pilger auf unsere Pilgerreise nach dem neuen Jerusalem. Du sagst, ja, aber wenn ich das nach der Bibel tue, dauert es vielleicht länger als ich will. Das kann sein, aber es ist immer besser, was du gedacht hast, wie es ausgehen soll. Nochmals, Liebe kann immer warten, Lust kann niemals warten. Die Prinzipien der Herrn sind immer richtig und frag den Herrn für Weisheit und Geduld und vor allem Hilfe, um selber in den Nachfolge Christi dann bestens zu geben, dann kann Gott dich auf seine Art und Weise, seine Zeit, ein guter, bibeltreuer Ehepartner zufügen. Das ist der Wunsch von jedem Vater, sicher von deinem himmlischen Vater. Amen. Vater, wir danken für dein Wort und danken, dass du dein Sohn auch nun eine Ehefrau vorbereitet, wie eine Jungfrau, du möchtest, dass sie unbefleckt und rein ist. Hilf uns auch, unbefleckt von dieser Welt zu bleiben. In die persönliche Nachfolge Jesu Christi. Und wir beten, dass du die Eltern hier viel Weisheit schenkst, um ihre Kinder in der Furcht des Herrn und Liebe des Herrn zu erziehen. Und dass du die jungen Männer und Frauen hier Gnade schenkst, um auf dich zu schauen, alles von dir zu erwarten. Und ich bete speziell, dass du für jede hier ein guter, zukünftige, bibelgläubige Ehemann, Ehefrau vorbereitet und zu sie führt. Das frage ich in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Danke sehr. Okay, machen wir eine kurze Pause.